Am heutigen Montag begann die NATO mit einem riesigen Manöver. Geübt wird der Krieg mitten in Deutschland. Unser Schwerpunkt heute: Wird die Polizeigewalt gegen Corona-Demonstranten endlich aufgeklärt? Eine exklusive Ankündigung gegenüber auf 1 macht jetzt vielen Opfern Hoffnung. Zweiter Tag im Prozess gegen die sächsischen Separatisten. Der Anwalt Dubravko Mandic spricht gegenüber unserem Sender Klartext und sagt: Die Regierung wird von purer Angst getrieben. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Die Bundesregierung plant weitere Sonderflüge mit Afghanen nach Deutschland. Das geht aus dieser Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Grünen hervor. Sonderflüge auch in diesem Jahr seien demnach beabsichtigt. Wie viele Flüge vorgesehen sind und wie viele Einwanderer nach Deutschland gebracht werden sollen, ließ das Ressort von Innenminister Alexander Dobrindt offen. Die NATO hat ihr größtes Militärmanöver des Jahres gestartet. Die Übung trägt den Namen Steadfast Dart 26 und findet maßgeblich auf deutschem Boden statt. Hier Bilder von vergleichbaren Manövern. Mehr als 10.000 Soldaten aus 11 NATO-Staaten sind beteiligt. Geprobt wird die schnelle Verlegung von Truppen an die Ostflanke des Bündnisses. Deutschland spielt dabei eine Schlüsselrolle. Die Bundesrepublik ist nicht nur Gastgeber, sondern koordiniert den gesamten Ablauf der Übung. Auffällig ist das Szenario: Es handelt sich nicht um ein fiktives Planspiel. Stattdessen testet die NATO konkret die Mobilisierung der sogenannten Elliot Reaction Force. Diese schnelle Eingreiftruppe soll im Kriegsfall als erste in den Einsatz gehen. Im Fokus stehen Truppenbewegungen von Westen nach Osten. Der verantwortliche Bundeswehrgeneral Ingo Gerhards erklärte dazu, Zitat: Steadfast Dart zeigt, wie wichtig Deutschland als Drehscheibe für die Verteidigung der NATO ist. Erfolg für die AfD in Sachsen. Der Landtagsabgeordnete André Barth hat am Sonntag die Bürgermeisterwahl in der Kleinstadt Altenberg im Erzgebirge gewonnen. Der Politiker setzte sich bereits im ersten Wahlgang durch. Er erhielt 62% der Stimmen. Insgesamt traten 3 Mitbewerber an. Anders lief es bei der AfD im brandenburgischen Landkreis Oberspreewald-Lausitz. Dort unterlag die Kandidatin Antje Ruhland-Führer mit 46,6% bei der Landratsstichwahl dem CDU-Politiker Alexander Erbert, der 53,4% erreichte. Ausschlaggebend waren vor allem die Briefstimmen. In dieser Gruppe lag der Christdemokrat deutlich vorn. In der Corona-Zeit ging die Polizei immer wieder mit harter Gewalt gegen Demonstranten vor. Die AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag sammelt derzeit Material zu damaligen Einsätzen. Ihr Ziel ist die Aufklärung in einem Untersuchungsausschuss. Das sagte der Landtagsabgeordnete Lars Hünig gegenüber auf 1. Er verweist auch auf weithin unbekannte Verfolgungen. Sie betrafen Abweichler innerhalb der Behörden.
Weil wir doch durchaus festgestellt haben, dass auch die Polizei, und zwar intern, teilweise Opfer produziert hat, weil das Thema Remonstration oder das Thema Kritik an Impfungen und dergleichen ist doch also größer gewesen, als man gedacht hat. Und viele Leute von denen sind auch entlassen worden.
Damit ein solcher Ausschuss Erfolg haben könne, sei man auch auf Hinweise aus den Reihen der Polizei angewiesen. Diese gäbe es bislang allerdings nur vereinzelt. Ein besonders schwerer Fall möglicher Polizeigewalt ist der Tod des Musikers Boris Pfeiffer. Der damals 53-Jährige starb am 24. Januar 2022 während einer Corona-Demonstration in Wandlitz bei Berlin. Nach einer Polizeikontrolle brach er zusammen. Die Polizei schloss wenige Tage später unverhältnismäßige Gewalt aus. Ermittlungen wurden eingestellt. Am 4. Jahrestag kamen rund 100 Menschen zu einem Gedenkmarsch zusammen. Pfeiffers Witwe Leni schilderte dort erneut, was sie damals erlebt hat.
Eine gehbehinderte Frau wurde aus ihrem Auto gezerrt, um sie zu durchsuchen. Eine junge Frau bekam vermutlich eine Panikattacke und brach zusammen. Eine Krankenschwester, die helfen wollte, wurde weggeschickt. Ein Vater wurde mehrfach auf schmerzhafte Weise körperlich durchsucht. Ein älterer Mann bekam einen Schwächeanfall und brach zusammen. Boris Boris brach am langen Grund zusammen. Er war ohnmächtig, seine Arme krampften und er rang nach Luft. 10 Minuten lang weigerte sich die Polizei, einen Notruf abzusetzen, Erste-Hilfemaßnahmen zu ergreifen oder sonst Hilfe zu holen.
Der Gedenkmarsch für Boris Pfeiffer findet jedes Jahr an seinem Todestag statt. Auch diesmal legten die Teilnehmer nahe dem Sterbeort Blumen nieder und entzündeten Kerzen. Einen Gedenkstein hatte die Stadtverwaltung bislang abgelehnt. In Wandlitz wurde erneut über Polizeigewalt und fehlende Aufarbeitung gesprochen. Die Erwartungen an Konsequenzen blieben jedoch gering.
Also nicht nur bezüglich Boris Pfeiffer, vermutlich wird es überhaupt keine Aufarbeitung geben, wie der Bürger sie sich wünscht. Ja, es wird wahrscheinlich auch mit Enquete-Kommissionen und sonstiges, sie werden da viel die Themen besprechen, aber passieren wird dafür das Volk eigentlich wenig, glaube ich.
Also unter der jetzigen Regierung habe ich die Hoffnung überhaupt nicht. Also bevor wir hier nicht einen deutlichen Regierungswechsel haben, wird auch keine Aufarbeitung der ganzen Corona-Diktatur erfolgen. Also meine Hoffnung ist ehrlich gesagt null.
Polizeigewalt ist nur ein Teil der nicht erfolgten Corona-Aufarbeitung. Ein weiterer bleibt die Verfolgung von Ärzten. Ein prominenter Fall ist die sächsische Ärztin Bianca Witschel. Sie hatte Maskenatteste ausgestellt. Das Landgericht Dresden verurteilte sie zu 2 Jahren und 8 Monaten Haft. Mehr als ein Jahr saß sie bereits in Untersuchungshaft. Zugleich verlor sie etwa ihre Wohnung und ihr Bankkonto. Nun muss Witschel erneut ins Gefängnis. Nach Auf1-Informationen soll sie die restliche Strafe innerhalb der kommenden Wochen antreten. Das geschieht nur rund 2 Wochen, nachdem Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen öffentlich bestritten hatte, dass Ärzte wegen Maskenattesten verfolgt werden. Sie wies damit Vorwürfe von US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy zurück. Die AfD-Bundestagsabgeordnete Christina Baum erinnerte nun an Kennedys Aussagen und forderte die Rehabilitierung von Bianca Witschel. Wie die standhafte Ärztin Bianca Witschel genau verfolgt wurde, das sehen Sie in der großen Auf1-Ärzte-Doku Corona-Helden – gejagt, gehetzt, geächtet. Wir vergessen euch nicht unter www.auf1.tv. Die Corona-Jahre haben Existenzen zerstört, Grundrechte ausgehebelt und bis heute keine echte Aufarbeitung erfahren. Während der Mainstream schweigt, recherchiert Auf1 weiter, Tag für Tag. Diese Arbeit, verehrte Zuseher, ist nur mit Ihrer Unterstützung möglich. Helfen Sie mit, dass die Aufklärung jetzt nicht endet, mit Ihrer Spende unter www.auf1.tv/unterstützen. Um ein, sagen wir, selbstbewusstes Auftreten ist die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas selten verlegen. Doch in Brüssel scheint die Macht der früheren estnischen Ministerpräsidentin zu schwinden. Hier Bilder eines Besuchs in Berlin. Hinter den Kulissen soll Kallas im Dauerstreit mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen liegen. Manche Beobachter sprechen bereits von einem offenen Machtkampf. Nun berichtet das Magazin Politico pikante Details. Demnach beklage sich Kallas privat darüber, dass, Zitat, von der Leyen eine Diktatorin sei, aber sie könne dagegen kaum oder gar nichts unternehmen. Eine Konsequenz wäre denkbar, der Rücktritt aus der EU-Kommission. Doch diesen Schritt will Kallas offenbar nicht gehen. Vorerst bleibt es also beim stillen Grollen und beim Machtverlust hinter den Kulissen. Der deutsche Innenminister Alexander Dobrindt will den jüngsten Anschlag auf das Berliner Stromnetz nutzen, um den Geheimdiensten mehr Überwachungsbefugnisse zu geben. Eine entsprechende Ankündigung machte Dobrindt am Wochenende gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Dabei scheint er weitreichende Änderungen im Sinn zu haben. Wörtlich sagte er: "Für mich ist klar, wir brauchen auch eine Zeitenwende bei den Geheimdiensten." Der Begriff Zeitenwende war zuvor vom ehemaligen Kanzler Olaf Scholz geprägt worden, als Rechtfertigung für die massive Aufrüstung der Bundeswehr. Dobrindt überträgt das Konzept nun auf den Sicherheitsapparat. Gemeint sind vor allem neue Abhör- und Überwachungsbefugnisse im digitalen Raum. Die Eingriffsschwelle solle bewusst niedrig angesetzt werden. Koordiniert werden sollen die Maßnahmen durch ein geplantes Abwehrzentrum gegen hybride Gefahren. Zuständig für die Planung ist ausgerechnet das Bundesamt für Verfassungsschutz. Die Landeshauptstadt St. Pölten war eine der letzten Hochburgen der Sozialdemokraten in Niederösterreich. Die Betonung liegt auf war, denn bei der Gemeinderatswahl am Sonntag verlor die SPÖ erstmals seit 1965 die absolute Mehrheit. Klarer Wahlsieger waren die Freiheitlichen, die mit knapp 20% zwar nur auf Platz 3 landeten, mit knapp 10% jedoch die größten Zugewinne verzeichnen konnten. Neben der SPÖ mussten auch die Regierungsparteien ÖVP und NEOS leichte Verluste hinnehmen. Für eine Überraschung sorgten hingegen die Kommunisten. Mit 3,8% gelang der KPÖ mit einem Abgeordneten der Einzug in den Gemeinderat. Für Auf 1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Hoemer steht die Wahl in St. Pölten stellvertretend für den österreichweiten Trend. Während die Systemparteien herbe Verluste hinnehmen müssen oder zumindest stagnieren, befinden sich die Freiheitlichen nach wie vor im Aufwind. Zusätzlich dürfte sich die KPÖ besonders unter Jungwählern langsam, aber sicher als Alternative zur SPÖ herausbilden, analog zur Linkspartei in Deutschland. Aktuelle Zahlen zeigen die Belastung des österreichischen Gesundheitssystems durch Migranten. So gab es zwischen 2015 und 2024 insgesamt 22 Millionen Spitalsbehandlungen für ausländische Staatsangehörige aus Afrika, dem Nahen Osten und der Ukraine. An der Spitze stehen mit großem Abstand Menschen mit türkischem Pass. Dann folgen afrikanische, syrische, afghanische und ukrainische Staatsangehörige. Auch Iraker, Iraner und Inder sind in der Gesamtzahl enthalten. Im Schnitt entspricht das täglich etwa 6.000 Klinikbesuchen von Menschen aus den zuvor genannten Ländern. Die freiheitliche Nationalratsabgeordnete Praha Hilander hat die Zahlen durch eine parlamentarische Anfrage ans Tageslicht gebracht. Sie spricht von Kosten in Milliardenhöhe und einem Skandal. Wörtlich sagt sie, unser Gesundheitssystem wird systematisch von Einwanderern blockiert, während die eigene Bevölkerung auf der Strecke bleibt. Aktuell befindet sich der Goldpreis auf einem Rekordhoch. Nun übersteigt er sogar erstmals die 5.000-Dollar-Marke pro Feinunze. Doch auch der Silberpreis hat in den letzten Monaten enorm zugelegt. Wie sollten Anleger in der aktuellen Situation am besten reagieren? Das hat Auf 1 den Autor und Finanzfachmann Michael Brückner gefragt.
Was ich höre, ist, dass Gold vermutlich weiter steigen wird. Moderat, nicht mehr in diesem Umfang wie in den letzten Monaten. Das heißt, es kann auch immer mal zu Rücksetzern kommen, zu Korrekturen, halte ich sogar für sehr wahrscheinlich und im Grunde auch für gesund, weil die Börsen und die Finanzmärkte neigen natürlich immer zu Übertreibungen. Was wir im Augenblick erleben, ist eine Übertreibung, sowohl beim Gold als auch beim Silber. Würde ich bei Gold sagen, als Anleger im Augenblick weder kaufen noch verkaufen. Die Preise sind hoch, aber ich glaube, dass die Preise noch weiter steigen können. Bei Silber ist das eine andere Sache. Der Silberpreis ist kolossal gestiegen. Wie übrigens auch der Platinpreis wird häufig übersehen. Platin ist genauso weit über 100% im letzten Jahr gestiegen. Ist auch ein Industriemetall. Bei Silber würde ich tatsächlich daran denken, vielleicht zumindest mal einen Teil meiner Bestände abzubauen. Auf jeden Fall auf dem jetzigen Niveau nichts mehr zuzukaufen, weil das ist schon sehr hoch. Das ist schon wirklich, wie ich schon sagte, sehr heiß gelaufen. Und wenn etwas heiß gelaufen ist, dann verbrennt man sich auch leicht die Finger daran.
Konfrontiert mit kritischen Fragen zur Covid-Spritze wurde beim Weltwirtschaftsforum in Davos auch Kanadas Ex-Premierminister Justin Trudeau. Er hatte neben strengen Impfzwang in der Corona-Zeit sogar das Kriegsrecht ausrufen lassen. Doch für die Schäden nach der experimentellen Injektion hat er nur ein Lachen übrig.
Justin, Sie haben dann angefangen zu grinsen, als ich Sie nach den grundlegenden Menschenrechten derer fragte, die sich nicht impfen lassen wollten, obwohl einige deswegen gestorben sind. Ist das wirklich ein Grund zum Grinsen?
Warum haben Sie Kanada zum Impfen gedrängt?
Desinformation verbreiten, wie du es tust, wirklich unverantwortlich.
Was, dass Leute starben?
Warum habt ihr zum Impfen gedrängt?
Der Covid-Impfstoff?
Aber das ist keine Falschinfo. Meines alten Kameramanns, dessen Mutter tatsächlich...
Sie wollen Freiheit. Sie sperrten sie ein.
Die Mutter meines Kameramanns ist tatsächlich infolge von Komplikationen der Covid-Impfung gestorben. Ist das dann etwa Fehlinformation? Oh, jetzt lachen sie also.
Mit einem Lachen hatte auch Impfmilliardär Bill Gates in Davos auf Fragen nach Impftoten reagiert, auf eins berichtete. Von echter Reue scheinen die Hauptverantwortlichen für Impfzwang und dadurch entstandene Schäden bis heute weit entfernt zu sein. Aktuell wird in Texas genetisch veränderter Tollwutimpfstoff verteilt mit dem Flugzeug. 2 Wochen lang werden knapp 700.000 Päckchen mit Impfungen abgeworfen, mit 6 bis 9 Flügen pro Tag. Die orale Impfung wird von Wildtieren über den Verzehr aufgenommen, die mit zusätzlichem Futtermittel angelockt werden. Doch Tiere, die den oralen Impfstoff aufnehmen, können das Tollwutvirus auf andere Tiere übertragen und sogar auf Menschen. Und das über einen Monat lang, wie gleich mehrere Studien belegen. Darüber hinaus warnt das US-Landwirtschaftsministerium ausdrücklich, die Impfstoffpäckchen nicht zu berühren. Doch laut dem texanischen Gesundheitsministerium stellt das Präparat keine Gefahr für die Menschen dar. Der lokale Fernsehsender Fox 26 Houston gibt ebenso nur diese Aussage wieder. Kein Wort von den Risiken. Doch über die Gefahr der Übertragung auf Menschen seien die Texaner nicht informiert worden. Geschweige denn um ihre Einwilligung gefragt, wie der freie Journalist John Fleetwood kritisiert. Der Prozess gegen die Gruppe der sogenannten sächsischen Separatisten wurde am heutigen Montag vor dem Oberlandesgericht Dresden fortgesetzt. Rechtsanwalt Dubravko Mandic ist Teil des Verteidigerteams und er ist überzeugt. Obwohl die Beweislage dünn ist, ist ein Freispruch unwahrscheinlich. Doch genau das zeuge von der zunehmenden Furcht der Machthaber. Im Interview des Tages erläutert Mandic, wie er zu dieser Annahme kommt.
Ja, mir... Herrn Rechtsanwalt Mandic, Sie sind einer der 20 Verteidiger, die die sogenannten sächsischen Separatisten vertreten. Vielleicht meine erste Frage, grundsätzliche Frage, wie zuversichtlich sind Sie? Wir haben ja von Herrn Kullmann schon gehört, dass eigentlich diese Anklage kaum aufrecht zu erhalten ist. Wie zuversichtlich sind Sie, dass Ihre oder Ihr Mandant und auch die anderen freigesprochen werden?
Also die Grundausgangslage in diesen Verfahren ist eigentlich, da steht die Verurteilung fest. Das ist in den meisten Verfahren, in Staatsschutzsachen, sowohl im rechten Bereich wie auch im islamistischen Bereich. Also da, wo Feindstrafrecht angewandt wird, da laufen andere Regeln und die Richter, die sind da, naja, gnadenlos, sage ich mal. Auch dann, wenn die Beweislage dünn ist, sage ich mal, weil der Zweck heiligt die Mittel. Aber wir als erfahrene Strafverteidiger kämpfen oft auf verlorenem Posten und es gehört zu unserem Berufsethos, dass wir auch dann alles geben. Das heißt, egal wie aussichtslos das Verfahren scheint, wir werden bis zuletzt kämpfen und wir werden es den Richtern nicht leicht machen. Das ist auch das Einzige, was man hat, auch als Angeklagter, dass man seine Würde behält und nicht wie in stalinistischen Prozessen dann selbst zugibt, Faschist zu sein und gegen den Kommunismus gewesen zu sein und dann doch hingerichtet wird. Also so viel Anstand muss man haben, dass man bis zuletzt, auch wenn es aussichtslos ist, für seine Freiheit einsteht.
Was erwarten Sie oder was für ein Strafmaß erwarten Sie, wenn jetzt Ihr Mandant oder auch die anderen tatsächlich verurteilt werden?
Ja gut, also normalerweise in so Terrorverfahren, das sind so 2 bis 6 Jahre, ist so häufig, sage ich mal. Das ist auch der Kompromiss, sage ich mal, für die Richter, die da eigentlich ja ein Werk vollführen, was nicht so ganz koscher ist, sage ich mal, aber so ein paar Jahre, das geht ja noch. Speziell bei unserem Mandanten ist es halt so, dass noch dieser versuchte Mord dabei ist. Für einen versuchten Mord kriegt man halt schnell mal auch allein dafür 10, 15 Jahre, theoretisch auch lebenslang, ist alles möglich. Insofern, das ist natürlich schwerwiegend. Auf der anderen Seite Wir haben heute meinen Kollegen Weckmüller gehört, da ist er noch weniger dran, sage ich mal. Also das ist eigentlich, also man läuft als besorgter Familienvater aus dem Haus, weil das Haus angegriffen wird, da sind Scheinwerfer, da sind unbekannte Personen und dann er hat jetzt Polizei gerufen. Er hat ja zwei Notrufe abgesetzt, ja. Und die sind so zynisch, dass sie dann sagen, ja, das gehörte sozusagen zu seiner Tarnung dazu, als würde er da so heimlichen Mord begehen wollen. Unglaublich, was da alles behauptet wird. Das ist ziemlich abgefahren. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass in dem Punkt keine Verurteilung erfolgen wird.
Jetzt haben Sie ja schon während der Pressekonferenz gesagt, es ging um eine Chatgruppe. Man hat sich auch so ein bisschen vorbereitet, gepreppert, wie man heutzutage sagt. Ist dieser Prozess vielleicht eine Blaupause für weitere Chatgruppenmitglieder, wo man vielleicht irgendwann mal die Bude bestürmt?
Genau, die Blaupause gab es schon, nämlich das Gruppe S-Verfahren, wo ich auch verteidigt habe. Und das war auch die Blaupause für das Prinz-Reuß-Verfahren. Und diese Anklagen lesen sich halt alle gleich. Ja, es geht immer um irgendeinen Tag X, es geht immer um Bürgerkriegszustände, die man angeblich herbeiführen möchte, um dann irgendwie loszuschlagen und dann Politiker zu liquidieren. Ja, es ist auch so wahrscheinlich so ein Phantomschmerz, so eine Phantomangst oder vielleicht auch eine berechtigte Angst der Regierenden. Wir haben es vielleicht zu weit getrieben und es könnte sein, dass wir irgendwie mal dann zur Rechenschaft gezogen werden. Und deswegen gibt es auch diese intensive juristische Aufarbeitung mit diesen möglicherweise irgendwann drohenden Aufarbeitungen. Das ist die pure Angst vielleicht auch, die Regierenden da treibt, sozusagen während den Anfängen. Wir warten jetzt nicht auf irgendwelche Großdemos, wie sie zum Beispiel zu Corona-Zeiten anklangen, sondern wir gucken in die Chatgruppen und wer da die Klappe aufreißt, den tun wir gleich einlochen.
Also mit anderen Worten, man möchte denn in solchen Chatgruppen wahrscheinlich denn eher so Leute einschüchtern, die vielleicht so ein bisschen den Ton angeben, vielleicht.
Es geht einfach um die geäußerten Meinungen. Man machen wir uns nichts vor. Social Media und diese ganze Omnipräsenz von Meinungen und diese Schnelligkeit, wie Meinungen Kampagnen entstehen, die will man irgendwie kontrollieren. Und die sind, wenn man da nichts macht als Staat, sind sie auch schlecht kontrollierbar. Das heißt, da können plötzlich Umschwünge in der öffentlichen Meinung sein, wo dann irgendwann vielleicht doch 40-50% auch dann bei irgendeiner Partei stehen. Und darum geht es. Also es geht schon auch darum, dass sich das nicht aufsummiert, sondern dass die Leute tatsächlich schweigen. Dass dann die Leute sagen, besser nichts sagen, so wie das in der DDR war. Genau, da will man einfach einen Deckel drauf halten. Ne?
Also ein Klima der Angst möchte man schaffen. Symbolisiert dieses Verhalten auch so ein bisschen eine Hilflosigkeit des Staates? Ich meine, hat er tatsächlich Angst? Sind das die letzten Züge, wie man die vielleicht 89 während der DDR mitbekommen hat?
Ich habe Zweifel. Ja, natürlich haben die Angst, aber ich schätze diesen Staat durchaus als viel flexibler und beständiger als die DDR ein. Also man hat vielleicht auch aus den Fehlern der DDR gelernt. Vielleicht hat man auch Know-how von deren Staatssicherheit auch mitgenommen. Das ist schon auch, denke ich, ganz klar so. Und man darf sich auch nicht von so vielen Prozentpunkten wie bei der AfD üblich blenden lassen. Ja, also auch wenn es irgendwo 30% gibt, dass es hier eine friedliche Übergabe der Macht an komplett andere politische Strömungen geben wird, sehe ich mittelfristig nicht.
Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.